Liebe Schwestern und Brüder, in düsteren Zeiten hilft es manchmal, an hellere Tage sich zu erinnern. Auch wenn es die Gefahr ist, dass ein bisschen in nostalgische Schwärmerei zu kommen. In der Heiligen Schrift gibt es immer wieder Szenen, wo Menschen aufgerufen werden, erinnert euch, dass es auch mal anders war. Es wird nicht gleich werden, aber es war anders. Goldene Zeiten nennt man sowas. Und zur Zeit Jesu waren keine goldenen Zeiten. Wir haben in der ersten Lesung so eine Replik gehört, so eine Vision, nämlich die Blüte des Gottesvolkes, der Höhepunkt. Das war der Sohn Davids, Salomo. Das Reich hat prosperiert und seine Gestalt, seine Person, offensichtlich eine charismatische Ausstrahlung, hat Menschen in diesen kleinen Staat Israel gelockt. Unter anderem diese sagenhafte Königin von Saba, Afrika. Und sie bringt mit, wenn ich das richtig gelesen habe, am Schluss 120 Talente allein an Gold. Wenn man das überlegt, das kleinste Talent, die man berechnet hat, sind 30 Kilo. Das sind Unmengen an Gold mit Kamelen an eine riesige Schar. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Sie bringt eine Menge von Gold, sie bringt Edelsteine und Balsam. Drei königliche Gaben. Und diese Gaben, die stehen für etwas. Balsam für die Salbung, für das Gesalbtsein, Gold, wirklich für den Glanz und die Herrlichkeit und die Edelsteine, dass eben die Pracht und die Buntheit auch der Existenz da ist. Das war das Größte, was man in Festen sich vorstellen konnte. Und es wird betont, dass es allen gut geht, dass da wunderschöne Kissen sind, dass selbst die Bediener, die Bediensteten und die Diener schön gekleidet sind, ihren Dienst gern tun. Ein bisschen so vielleicht Bilder von einer verzuckerten Wirklichkeit. Warum das drinsteht, ist, weil deutlich wird, wann ist es überhaupt so schön? Vorausgegangen war ja, dass Salomo um ein hörendes Herz gebeten hat. Ich möchte keinen Reichtum. Ich möchte verstehen, was du willst. Ich möchte dich verstehen, Gott. Ich möchte von dir her verstehen, wie es mit dem Menschen ist und wie ich gut regieren kann, dass es den Menschen gut geht. Und da wird schon eins deutlich, der Mittelpunkt allen Kampfes, ob es gut geht oder schlecht, ist das Herz des Menschen. Das Gegenstück im heutigen Evangelium ist die Konfrontation mit den Frommen, die äußerlich gut dastehen, aber in ihrem Herzen Schmutz ist, Sünde, Schuld. Es regen sich die Pharisäer auf, weil seine Jünger nicht ordentlich sich die Hände waschen. Damals schon der Streit um die richtigen Desinfektionsmaßnahmen kennen wir alle. Es war aber auch im geistlichen Sinn gemeint. Warum waschen sie sich nicht ordentlich die Hände? Warum essen die so? Warum leben die so? Nichts, was äußerlich in den Menschen reinkommt, macht den unrein, sagt dann Jesus, sondern was aus seinem Herzen kommt, vergiftet ihn und macht ihn krank. Da heißt es, dass die Jünger das nicht verstehen. Sie fragen ihn nachher, sie begriffen diese rätselhaften Worte nicht. Begreift auch ihr nicht? Jesus ist eigentlich geschockt, dass die ihn immer noch nicht verstehen, seine Bilder und seine Sprache. Nein, nicht das Äußere ist es, sondern was in euch selber steckt. Immer wieder lenkt Jesus den Blick auf die inneren Haltungen. Der Berg predigt schon, der Mord beginnt nicht erst, wenn du dem Bruder die Rübe abschlägst, sondern wenn du schon beginnst, in deinem Herzen ihn umzubringen. In dir drin. Und dann zählt er die Gifte auf, ein richtiger Giftschrank. Und er beginnt ganz klassisch zuerst mit den bösen Gedanken. Deshalb habe ich euch das große Schuldbekenntnis, das klassische gebetet, in Gedanken, Worten und Werken. Wenn ich beginne, in meinem Denken nur an mich zu denken und den anderen nur zu gebrauchen für meine Zwecke und Interessen, dann verdrehe ich die Wirklichkeit Gottes. Zuerst kommt Gott und das Wir, nicht immer zuerst ich. Und dieses narzisstische zuerst ich und was ist mir nützlich und dann dieses Vergreifen am Baum des Lebens heißt ja, ich entscheide, was gut und böse ist. Das habe ich ja gestern schon gesagt, dieser Paradiesesgeschichte. Und dann entscheide ich auch, was leben darf und nicht leben darf. Ich allein mache es dann, was sein darf und nicht sein. Das ist die erste Sprosse. Das ist das erste Gift, damit beginnt es immer. Dann kommt Unzucht. Das Schöne will ich auch bloß für mich haben. Überbordend. Nicht mehr aus Liebe, auch die Liebe und die Begegnung leben. Ich klaue den anderen, ich kill sie. Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit. Und dann ganz hinten diese Hinterfotzigkeit, Hinterlist. Aber auch ausschweifendes Leben. Hauptsache, ich habe die Fete. Der Rest ist mir egal. Neid, Verleumdung und Hochmut. Und spannend, was das letzte Wort ist, ist Unvernunft, Dummheit. Ist bei Thomas von Aquin eine Sünde. Ich habe für das immer schon gedacht, das ist ja brutal, wenn jemand nicht intelligent ist. Das ist nicht damit gemeint. Sondern Dummheit und Unvernunft ist, dass das, was ich eigentlich von Gott als richtig erkannt habe, wieder verdrehe für meine Zwecke. Und dann beginnt die ganze Chose noch einmal von vorne. Gift. Viele Giftstoffe. Bei meinen Freunden in Italien, in der Toskana, gibt es ein großes Gift, nämlich das Viperngift. Und im Kühlschrank muss ein Gegengift stehen. Sie haben mir gesagt, wenn du hier gebissen wirst, das schaffen wir nicht bis zum Krankenhaus. In einer Stunde kannst du tot sein, das ist das stärkste Gift. Wir müssen immer wieder neu ein Gegengift da haben. Das wird gewonnen, indem eben Antikörper gebildet werden, offensichtlich mit einer kleineren Menge, mit der man sich schützen kann. Und ich habe immer wieder gedacht, wo haben wir denn die Gegengifte gegen die heutigen Gifte, die uns vergiften? Gegen unsere toxischen Beziehungen? Was heilt uns eigentlich von diesem Gift? Bei den Wüstenvätern, die darüber auch sich Gedanken gemacht haben, sie haben ja diese Giftschlangen alle erlebt. Übrigens auch die Geschichte von den Giftschlangen in der Wüstenwanderung. Sie haben gesagt, es ist zuerst die Selbsterkenntnis und es ist die Ehrlichkeit, wo ich eben in diese Fehlhaltungen hineinkomme. Und manchmal schickt uns Gott einen Mitmenschen, der den gleichen Fehler hat wie ich. Und dann muss ich mich entscheiden, bekämpfe ich den Dorn bei dem oder zeigt er mir letztendlich ein Spiegel. Da bist du selbst ein Gebrochener. Das ist für mich das Gegenmittel. Der schwierige Bruder, so heißt es ja bei den Mönchen, ist eine Medizin. Manchmal denke ich, Medizin muss man auch in der richtigen Menge trinken, sonst vergiftet man sich. Und manche schwierige Mitmenschen kann man nur in homöopathischen Dosen genießen. Auch das zeigt uns die Natur. Die hochwirksamen Mittel sind hochgiftig. Es braucht die richtige Menge. Was macht uns rein? Die Ehrlichkeit, aber auch unsere eigene Fähigkeit, zu diesem Gift zu sehen, bevor ich alles in den anderen bekämpfe allein, und dass wir sorgfältig auch in unserem Herzen und dann in unseren Beziehungen, unseren Gemeinschaften, auch in unserer Kirche mit all diesen toxischen Beziehungen, wie es heute so schön heißt, umgehen. Aber eben, um uns zu entgiften. Die Schwestern von Heiligkreuztal, ich betone das ja immer wieder, haben hier vorne den Tabernakel als Apothekenschrank geschaffen. Drei Formen von Apothekengläser. Sie haben gesagt, das ist das Gegengift, die geistliche Medizin. Christus stärkt uns, das Wort Gottes stärkt uns. In den Reliquien, die Heiligen, die für uns gestorben sind und ihren Kopf hingehalten haben, die stärken uns. Die heiligen Öle, die Sakramente. Dass wir uns in der Kirche wie in einer Apotheke neu stärken lassen, heißt aber auch, dass wir immer wieder neu in diese Haltung der Umkehr hineinfinden müssen. In diesen Tagen notwendig und absolut wichtig. Bitten wir den Herrn, dass er uns entgiftet. Und dazu segne euch der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.